Ich möchte heute der Gemeinde mein Zeugnis mitgeben, damit sie mich kennenlernen. Viele ältere Geschwister kennen mich und auch meine Frau gekannt. Wir waren ja ganz in den Anfängen, als diese Gemeinde sich formiert hat, waren wir dabei. Da hat man sich noch versammelt bei der Roswitha im Hause in Hegelberg. Das war eine interessante Phase. Und dann hat man hier diese Räumlichkeiten gefunden, hat dann umgebaut und. Und da waren wir viele Jahre eigentlich hier im Hause, aber der Herr hat uns dann irgendwo einen anderen Weg geführt. Und jetzt bin ich aber wieder zurückgekommen, weil ich jetzt alleine bin. Ich muss mich neu organisieren. Die alte Versammlung, da habe ich mich vor 14 Tagen abgemeldet. Die liegt in der Schweiz drüben, das sind jeweils 40 Kilometer. Und wir hatten dort gute Gemeinschaft. Aber nun bin ich froh, dass ich wieder hier sein kann, in der Nähe. Und wer in der Brüderversammlung groß geworden ist, der schätzt natürlich die Versammlung der Brüder. Ich möchte das Zeugnis auch für die Menschen geben, die vielleicht unter uns sind, die den Schritt zum Glauben immer noch nicht gemacht haben oder vielleicht vor sich herschieben. Genau das habe ich getan. Und das ist sehr gefährlich. Also schieben Sie bitte diesen Schritt nicht vor sich her, sondern machen Sie ganze Sache in Ihrem Leben. Mein Name ist Hans Biegert, im christlichen Abendland geboren am 6.5.1937, wohnhaft in Hegelberg, verwitwet seit 29. Oktober 2020. Mein Zeugnis ist jetzt chronologisch, tabellarisch aufgeführt, sonst würde das jeden Rahmen sprengen. Ich muss ja schauen, dass der Bernd noch einige Zeit hat. Und deswegen klingt das vielleicht etwas so, und deswegen lese ich das auch ab. Das Ganze liegt natürlich fast 50 Jahre zurück. Und ich musste auch manches wieder recherchieren. Meine Eltern waren evangelisch. Mein Vater war evangelisch und die Mutter katholisch, hat sich aber zum evangelischen Glauben gehalten. Kirchgang war an Ostern und an Weihnachten angesagt. Nach meiner Geburt wurde ich getauft. Taufspruch weiß ich nicht. Das hat damals im Krankenhaus noch stattgefunden. Mit 14 Jahren wurde ich konfirmiert. Und damit war ich zugehörig zur Kirche und durfte auch ans Abendmahl. Mein damaliger Konfirmationsspruch war Psalm 37, Vers 5, den ich jetzt lese. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Über diesen Vers werde ich noch einiges sagen, dann gegen Ende. Am 15. Oktober 1960 haben wir geheiratet in der evangelischen Kirche in Rötteln. Der Trautext steht im 1. Thessalonicher 5, die Verse 15 bis 18. Ein sehr, sehr großer und weiter und also weitreichender Text, den wir damals gar nicht begriffen haben und auch später nicht begriffen haben. Erst als wir gläubig wurden, konnten wir das, was da steht, wirklich verwirklichen. Ich lese 1. Thessalonicher 5, ab Vers 15 bis 18. Sehet zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern strebt allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen jedermann. Freuet euch allezeit, betet unablässig, sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ein tiefgreifender Text. Der damalige Pfarrer, unsere Pfarrei war damals vakant, da kam ein auswärtiger Pfarrer von Lörrach, der kannte uns ja überhaupt nicht und er hat das dann abgespult und hat aber diesen Text uns zugeordnet. Hochinteressant. Es wurden uns zwei Kinder geboren, mein Sohn Ralf und die Tochter Sabine, die dann auch in der Kirche getauft wurden. Also alles hört sich sehr gut an, kirchlich, prima. Ich habe das ja schriftlich bekommen alles und damit konnte ich beruhigt sein über alles weitere Geschehen in meinem Leben. Und die Kirche wird eigentlich dafür sorgen, dass ich einmal am rechten Platz bin, wenn ich sterbe. Mein Leben hat sich aber alles andere als wie ein Christ erwiesen. Die Sünden. Als Kind war ich den Eltern schon ungehorsam. Nach der Konfirmation nur noch ganz wenig Kirchgang und Abendmahl. Später hat das überhaupt aufgehört. Die Kirche sah mich nur noch bei familiären Anlässen. Hochzeit, Taufe der Kinder oder bei Beerdigung der Eltern. Und die ganzen Bibelverse gerieten in Vergessenheit. Meinen Konfirmationsspruch und dann auch dieser Trautext, das war nicht mehr Fakt, das ging in Vergessenheit. Ich hatte so alle göttlichen und staatlichen Ordnungen in meinem Leben übertreten damals. Steuerbetrug in sechsstelliger Höhe begangen. Menschen belogen, persönlich betrogen. Die Familie hochgradig vernachlässigt, zum Teil auch wegen persönlichen Vergnügungen. Geld und Zeit verschleudert durch ein sehr teures Hobby. Ich fuhr damals Go-Kart-Rennen. International. Ich lebte sehr autonom und hielt das für gut, was mir nützt. Dadurch kam es auch immer wieder zu Manipulationen von Menschen und bewusstes Unrecht an ihnen. Wenn mir etwas misslang, fluchte ich. Ich las Horoskope, obwohl ich nicht so recht daran glaubte. Durch mich kam ein Mensch beinahe zu Tode. Es kam zu einem schweren Unfall nachts auf der Autobahn und durch meine Übermüdung habe ich das nicht mehr mitbekommen und habe dieses Fahrzeug gerammt. Es war Totalschaden. Der Mann hatte Lob und Dank damals schon Genickstützen, Kopfstützen, so schwer er war schon ins Tod. Zweimal hatte ich große Bewahrungen vor dem Tod durch Unfall mit einem LKW von unserer Firma. Das wäre jetzt abendfüllend, alles zu erzählen. Zwischendurch habe ich mich angestrengt, gut zu sein. Mein Gewissen hat sich manchmal gemeldet, aber es gelang mir nicht. Es war unmöglich. Vor dem Tod hatte ich Angst, große Angst und keine Ruhe und kein Frieden in meinem Herzen. Dieser Katalog von Sünden und noch vieles mehr hat sich in meinem Leben buchstäblich zugetragen. Ich habe zwar nicht alles gewollt, aber vieles hätte ich verhindern können und das habe ich nicht getan. Und jetzt war ich als sogenannter Christ. Ich war ja Christ, war ja eingeschrieben. Alle am Anfang erzählten christlichen Prädikate haben aus mir keinen Christen gemacht. Ich war ein religiöser Namenschrist auf dem Papier und nicht mit dem Herzen. Gott hätte mich schon längst strafen müssen, ja sogar von dieser Erde wegnehmen, denn ich hatte eigentlich längst den Tod verdient. Ich zitiere jetzt einen Bibelvers aus Römer 3, die Verse 10 bis 18. Römer 3, 10 bis 18. Da schreibt der Apostel Paulus: Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind sie abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht ein einziger. Ihr Schlund ist ein offenes Grab und ihre Zungen reden trügerisch. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell zum Blutvergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes in ihren Augen. Mit diesem Vers hat der Apostel Paulus genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich lese weiter, Römer 7, Verse 18 und 19. Denn ich weiß, dass in mir, das ist mein Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Dann geht's weiter im Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Genau das war die Situation und die traf haargenau auf mich zu. Aber nicht nur auf mich, ich sag's Ihnen jetzt, es trifft auf jeden Menschen zu, auch wenn er noch moralisch noch so gut läuft. Wir sind und bleiben Sünder. Wir sind nicht Sünder, weil wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind von Anfang an, weil wir verdorben sind, unser ganzes Fleisch ist verdorben. Und kein Mensch hat einmal eine Entschuldigung und fällt durch dieses Raster. Gott ist langmütig und den Menschen straft er nicht so schnell, weil er liebt den Menschen und will nicht, dass wir verloren gehen, sondern sich bekehren und dann wirklich leben, auch bis in die Ewigkeit hinein. Nun möchte ich erzählen, wie ich eigentlich zum Glauben fand. Ich hatte einen Jugendfreund, mit dem ich quasi im Sandkasten groß geworden bin. Er ist inzwischen in der Ewigkeit. Wir hatten vieles gemeinsam unternommen und unser Leben glich fast gleich, war fast in allem gleich. Wir hatten gleiche Ansichten und halfen uns gegenseitig in allen Situationen. Und dieser Freund, der wurde erstaunlicherweise mit 20 Jahren gläubiger Christ. Und von da an hat sich sein Leben total verändert und unsere gemeinsamen Wege, die trennten sich zwangsläufig ganz langsam. Die Freundschaft blieb zwar bestehen und hat auch nie aufgehört, aber die Interessen unterschieden sich gewaltig und verhinderten ein weiteres enges Verhältnis. Später heiratete er ein gläubiges Mädchen. Dadurch kam es zur Freundschaft zwischen meiner Frau und auch dieser Frau, wo meine Frau dann auch ganz persönlich von Frau zu Frau immer wieder das Evangelium hörte. Und durch diese Verbindung war uns bald klar, wenn wir uns nicht bekehrten, landeten wir automatisch in der Hölle. Es gibt keinen anderen Weg. Dazwischen gibt's nichts. Es ist zwar schlimm, dass ich das so sagen muss, aber bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Mein Freund hat mir dann später erzählt, dass sie täglich 8 Jahre lang für uns gebetet haben. Jeden Tag. Und dann irgendwann haben sie es aufgegeben. Weil sie alles sahen, dass es eigentlich in unserem Leben nur abwärts ging und sich alles zum Schlechteren entwickelte. Aber wir dürfen die Flinte nicht ins Korn werfen. Wir müssen dranbleiben. Wenn wir beten für Menschen, müssen wir dranbleiben. Der Herr erwartet unser Gebet und deswegen wird er auch zu seiner Zeit eingreifen. Ich war sehr viel unterwegs. Wir hatten ja ein Transportunternehmen mit Omnibussen und LKWs. Als Omnibusfahrer im elterlichen Betrieb kam ich mit sehr vielen Menschen in Kontakt. Und so blieb es nicht aus, dass ich auch anderweitig das Evangelium hörte und konfrontiert wurde. Ich nenne jetzt ein Beispiel. Zum Beispiel die Heilsarmee. Die Heilsarmee gehörte zu unserem Kundenstamm. Und die machten jedes Jahr 3 Fahrten. Eine Fahrt, das war ein Ausflug. Eine Fahrt, da besuchten sie meistens eine Patengemeinde. Und die dritte Fahrt war immer an die große Konferenz nach Zürich, wo sich viele, viele Heilsarmee-Vereine trafen, auch mit Musik. Die hatten ja tolle Musik. Und das war immer sehr eindrücklich. Ich wurde immer eingeladen, bin aber ganz selten dazugegangen. Und jetzt war es so, dass die bei ihren Ausflügen immer mich verlangt haben. Die haben immer meinem Vater gesagt, aber bitte, ihr Sohn muss uns fahren. Also warum, das blieb mir ein Rätsel. Aber ich weiß es heute, warum. Weil der Herr das so gelenkt hat. Und da habe ich ihr Zeugnis erfahren. Denn ihr Verhalten war ganz anders wie die üblichen Vereine, die ich immer in der Gegend rumkutschierte. Es wurde viel gesungen und manches Glaubenslied lernte ich damals schon durch sie kennen. Da gibt's eins zum Beispiel, kommt, stimmet alle ein, Gott hat uns lieb. Wunderbar, wunderbar. Am Schluss jeder Fahrt gab es dann eine Gebetsgemeinschaft, bevor wir zu Hause waren. Man dankte für den Tag und alles Erlebte und für die Bewahrung. Und was mich besonders immer tief berührte, dass für meine Familie und mich um Bewahrung und Schutz auf dem weiteren Lebensweg gebetet wurde. Das hat mich mal fast umgerissen. Da sage ich, warum machen die das? Ich wusste schon, ich war ja schon gottesfürchtig, aber also mich hat das jedes Mal tief beeindruckt. Dann habe ich durch Mietwagenfahrten, kam ich in Kontakt mit einem kleinen Hauskreis. Diese Menschen fuhr ich immer mal wieder zu Ausflügen ins nahe Elsass. Es waren 4 Personen. Ich wurde immer mit sehr großer Liebe aufgenommen, als ob ich zu ihnen gehörte. Sie haben mich so behandelt, wie wenn ich ein Kind Gottes wäre, obwohl ich es gar nicht war. Da musste ich manchmal heucheln. Auch diese Leute beteten für mich und für meine Familie. Und so durfte meine Frau und ich manche vorlaufende Gnade und Bewahrung erfahren, weil mit Sicherheit noch viele andere Menschen, die wir gar nicht kannten, mit Sicherheit für uns gebetet haben. Und jetzt kommt eigentlich Gottes Eingreifen. Im Oktober 1972 starb der Vater meiner Frau an Krebs. Durch besondere Umstände kam der Vater in den letzten Tagen auf dem Sterbebett im Krankenhaus noch zum Glauben. Das wäre eine Geschichte für sich, kann ich aber jetzt nicht alles sagen. Mein Jugendfreund und seine Frau kümmerten sich in dieser Zeit besonders um meine Frau, das ist klar, nach dem Verlust des Vaters und all die Dinge, und nahmen sie mit in die Gemeinde damals. Haben sie einfach eingeladen und mitgenommen. Durch diese Besuche und das zum Glauben kommen des Vaters hat meine Frau sich bekehrt und kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. So, jetzt war sie bekehrt, ich aber noch nicht. Das war eine Diskrepanz. Das war nicht so einfach. Sie wollte jetzt immer in die Gemeinde und sie wurde auch immer abgeholt und ich stand da irgendwo zwischen Tür und Angel. Ich war natürlich auch immer sehr viel unterwegs, meistens am Sonntagmorgen. Wo Gottesdienst ist, war ich sowieso mit dem Omnibus unterwegs. In dieser Zeit der Trauer und der Bekehrung meiner Frau kam es öfter zu Einladungen durch unsere Freunde. Also die haben uns dann auch öfters eingeladen. Eines Sonntags waren wir wieder zum Mittagessen eingeladen. Nachmittags war ein besonderer Gottesdienst eines Gastpredigers. Das war in der Schützenstraße. Nur, dass Sie das wissen. Und mein Freund lud uns dazu ein. Mir persönlich passte das eigentlich überhaupt nicht, denn ich hatte einen freien Tag heute und jetzt sollten wir nachmittags dort in dieser Gemeinde sitzen. Das passte mir überhaupt nicht, aber wir sagten zu, um meinen Freund nicht zu beleidigen. Und wir gingen hin. Und dieser Prediger, ein Koloss von einem Mann, fast 2 Meter hoch, groß, eine Stimme zum Umfallen. Und ich saß ganz hinten auf dem letzten Platz, damit ich gleich, wenn die Versammlung ist, wieder draußen bin. Und dieser Mann hat genau mein Leben erzählt. Genau das, was mich schon lange umtrieb, hat dieser Mann erzählt. Ich habe gedacht, so, das hat mein Freund ihm alles erzählt. Dem werde ich mal das nachher stecken. Das war überhaupt nicht so. Der Geist Gottes hat gewirkt an diesem Tag, an diesem Nachmittag. Und ich war total erschlagen und verunsichert. Nun wusste ich, jetzt geht's ans Eingemachte. Weil er hat dann auch aufgerufen zur Bekehrung. Wieder weggeschoben. Nach 3 Tagen habe ich es nicht mehr ausgehalten. Meine Frau hat gemerkt, dass ich sehr verunsichert bin. Dann habe ich meinen Freund angerufen und habe gesagt, du, ich brauche ein Gespräch. Und dann kam es zu einem Gespräch mit einem vollzeitigen Mitarbeiter aus der Gemeinde. Das war eigentlich gut, dass es mein Freund nicht war. So war das ein ganz klares Bekenntnis und der hat Fraktur geredet mit mir. Und bei diesem Gespräch habe ich meine Sünden bekannt und meine ganzen Vergehungen und um Vergebung gebeten, den Herrn, und habe mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Dieses Gespräch fand am 6. Dezember, das war der Nikolaustag, 1972 um 8 Uhr abends bis um 10 oder weiß ich, 11 Uhr statt. Das war die Stunde meiner Bekehrung. Und wenn heute Nikolaustag ist, dann muss ich immer daran denken, jetzt kommt der böse Nikolaus. Der war lieb damals. Der Gemeindearbeiter sagte mir nun, dass Jesus mir alle Sünden vergeben hatte. Ich konnte das zunächst nicht glauben. Aber ich klammerte mich fest daran, an diese Zusage. Ganz fest. Und das war wichtig. Es fiel eine große Last von mir ab. Und ich wurde plötzlich frei. Ich merkte, wie sich mein Herz erhob und wie eine unsagbare Last war plötzlich nicht mehr da. Nun war ich bekehrt. Und jetzt konnten meine Frau und ich den Trautext verwirklichen, den wir bekommen hatten. Betet ohne Untermaß und so weiter. Das war wunderbar. Unsere Freunde kümmerten sich intensiv dann in dieser Zeit um uns und beteten auch sehr viel mit uns. Wir gingen dann geschlossen zusammen in die Gemeinde. Und so ganz langsam hat sich mein Leben verändert, unser Leben. Und es ging aber dann jetzt ans Aufräumen. Das war noch eine Sache für sich. Es musste viel Schutt und viel Vergehungen mussten in Ordnung gebracht werden. Und wir mussten unser Leben auf eine ganz neue Basis stellen. Was wir da erlebt haben bei diesem Aufräumen, das wäre nochmal eine ganz, ganz große Geschichte. Die vielen, vielen Gebetserhörungen und die Führungen des Herrn, wie er uns durchgebracht hat. Wir gingen dann auch durch ein ganz tiefes Tränental. Durch diese Steuerhinterziehung mit über 100.000 D-Mark damals wurde ich vor der Wirtschaftskammer in Mannheim verurteilt. Zu einer hohen Geldstrafe und zu Gefängnis mit 3,5 Jahre Bewährung. Die da noch beteiligt waren, saßen dann später jahrelang im Krankenhaus, im Gefängnis. Der Herr hat Gnade geschenkt, weil er mein Anwalt, ich hatte einen Pflichtanwalt, und er wollte alles vernebeln. Dann habe ich dann gesagt, Sie sagen genau das, was war. Ja, aber das können Sie doch nicht machen. Da sage ich, doch, das machen Sie. Nur, ich möchte nur nicht bestraft werden für das, was ich nicht getan habe. Und dann habe ich ihm alles erzählt. Und auch das, der dieser Geschäftsleute, mit denen ich verbunden war, das waren Ölhändler und noch weitere Speditionen. Das war eine ganz komplizierte Sache. Im darauffolgenden Jahr haben wir uns dann taufen lassen, die Heidi, meine Frau und ich. Und was soll ich Ihnen sagen? Das ist ja 22 Jahre her, dass ich diesen Text bekam bei der Konfirmation aus Psalm 37, Vers 5. Und jetzt bekomme ich genau denselben Vers wieder. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ungeheuerlich. Gott hatte mich und uns nicht vergessen. Und er hat wahrgemacht, wo es heißt am Schluss, er wird's wohl machen. Und hat's wirklich wohl gemacht. Was für eine Gnade. Nach einiger Zeit, auch in Freizeiten, wo unsere Kinder dann hingingen, auch die kamen so nach und nach zum Glauben. Wunderbar. Ja. Gott, der Herr, ist uns unverdienterweise nachgegangen. Das hatten wir eigentlich nicht verdient. Seine Gnade ist so unaussprechlich groß. Wenn wir uns nur nach seinem Wort richten. Ich habe das Zeugnis heute gerne gegeben. Es soll zur Ehre unseres Herrn sein. Es wäre noch vieles, vieles zu berichten. Aber ich hoffe und wünsche, dass vielleicht der eine oder andere unter uns zum Nachdenken kommt und vielleicht den Schritt wagt, den Schritt zu Jesus. Und ich möchte dieses Zeugnis beenden mit einem Spruch, den hat ein alter Bruder aus der Versammlung immer gesagt: Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Eigentlich ist das ein Vers, der sich in dem Vers, den ich jetzt lese, aus der Apostelgeschichte bewahrheitet. Dort heißt es, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil oder die Errettung zu finden. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden sollen. In diesem Sinne möchte euch der Herr segnen.